Also insofern finde ich es immer erstaunlich, dass wir Diversity immer auf diese Themen lenken, die eigentlich aus meiner Perspektive sehr wenig Business Impact haben. Gut, es gibt diese Studien, die zeigen, dass wenn viel mehr Frauen da sind, die Business Performance auch besser wird. Aber im Grunde genommen, finde ich, geht es doch um Diversity of Thought. Im Buch ist das übersetzt als Diversität der Denkstile.
Liebe Friederike, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von Leader S&P Talks.
Guten Morgen, Dankeschön.
Als ich mich auf Professor Gigerenzer vorbereitet hatte, hatte ich dich herausgegoogelt, war sehr beeindruckt von dir und freue mich, dich jetzt bei uns begrüßen zu dürfen. Ich würde gerne zum Einstieg eine eher private Frage stellen, die mich auch sehr, sehr bewegt hat. Du hast hier 5 Kinder, einen Mann, schreibst Bestseller, bist bei mehreren Keynotes, Masterminds und so weiter und hast inzwischen, glaube ich, sogar einen Hund.
Ja.
Kannst du bitte erklären, wie du das alles unter einen Hut bekommst und dabei noch 6 Sprachen sprichst? So nur
ja, das ist
zum Spaß.
Eine super Frage, weil das genau eigentlich das Thema meines aktuellen Buchs ist, an dem ich gerade arbeite. Und da ist das Thema Less is More. Also der Grund, warum ich das alles schaffe, ist, weil ich 100.000 andere Sachen nicht mache. Ich bin extrem fokussiert auf ein paar Sachen und alles andere mache ich nicht. Das heißt, ich bin ein extremer Neinsager. Ich bin nie auf Elternabenden. Ich bin nicht auf Networking-Events. Ich überlege mir immer sehr gut, was ich mache und was nicht. Das heißt, meine Default-Antwort auf fast alles ist Nein. Damit ich eben quasi die Prioritäten in meinem Leben denen auch gerecht werden kann. Und das ist in der Tat herausfordernd, weil 5 Kinder, der Hund macht eigentlich nicht so viel Arbeit, der ist nämlich extrem klein. Ich kann sogar mal schauen, ob ich ihn hier kurz zeigen kann. Er ist nämlich ein Studio-Dog. Ich habe ihn hier. Nee, meine Nanook-Cam ist gerade irgendwie nicht eingerichtet, schade, sonst hätte ich ihn nochmal gezeigt, das ist nämlich extrem süß. Aber ja, der Punkt ist, ich weiß genau, was ich quasi machen möchte und was nicht. Und alles, was ich nicht machen möchte, mache ich auch nicht. Und das ist, würde ich mal sagen, das Geheimnis dahinter. Also in erster Linie achte ich auf meine Gesundheit, dass ich genug schlafe, dass es mir gut geht, weil ich kann nicht für meine Kinder da sein und für alle, wenn ich quasi dauergestresst bin. Dann schaue ich, dass meine Kinder genug Aufmerksamkeit bekommen. Aber das heißt eben nicht unbedingt, dass ich auf dem Elternabend rumhänge oder dass ich deren Hausaufgaben kontrolliere, sondern dass ich emotional anwesend bin. Aber die müssen schon sehr viel selbst machen, weil ich das auch für wichtig halte, dass man die Kinder nicht so micromanagt. Und dann kommen meine Keynotes und meine Bücher, aber alles andere mache ich nicht. Also man findet mich nirgendwo auf irgendwelchen Networking-Events oder irgendwelchen Dinners. Ich gehe zum Beispiel bei meinen Vorträgen nie zum Abendessen, auch wenn ich immer eingeladen werde. Ich mach's nicht. Ich schlafe dann lieber, anstatt dazu networken und irgendwie, ich konzentriere mich quasi auf das, was für mich wichtig ist. Und darum geht's mir aber auch in meinem neuen Buch, weil ich sage, fürs Gehirn ist less more. Unsere Gehirne sind overloaded, also überlastet mit Informationen, Entscheidungen, Social Media. Wir sind quasi bombardiert und ich glaube, die Kunst in der heutigen Zeit ist, Dinge wegzulassen und es zu schaffen, nur das zu machen, was zählt und irgendwie die anderen Sachen rauszufiltern.
Ich finde, die Default-Einstellung ist einfach nein, weil wir auch in unseren Transformationsprojekten häufig sagen, der Erfolg beginnt mit einem Nein, nicht mit einem Ja. Das heißt, wegzulassen ist die Kunst und manchmal auch wegen des Harmoniebedürfnisses am meisten unterschätzte Bereich, wo man tätig ist. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und Fokus für mich ist auch die wesentliche Fragestellung des Energieflusses, weil Energie immer dem Fokus oder der Aufmerksamkeit folgt.
Ja, und insofern glaube ich, ich finde als allererstes braucht man eine Vision, was ist mir wirklich wichtig. Also ich mache im Grunde genommen eigentlich immer so eine 80-20-Pareto-Analyse meines Lebens und meines Business und schaue, was sind die wenigen Aktivitäten, die wirklich Impact haben und alles andere lasse ich dann weg. Also bei mir ist das Keynotes und Bücher und wenn mich dann jemand irgendwie nach irgendeinem Consulting, das mache ich nicht, ich mache kein Coaching, ich mache nicht noch hier irgendwie irgendeinen Brand Ambassador oder ich kriege auch als Frau natürlich gerne so Aufsichtsratanfragen, weil sie natürlich immer irgendeine Frau da sitzen haben möchten. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür so qualifiziert bin. Mache ich auch nicht, weil mir das würde mich dann so zerfaseln. Hier ein bisschen, da nochmal mitgemacht. Und insofern ist für mich ganz klar beruflich Keynotes und Bücher, aber eben kein Coaching, kein Consulting, kein hier mal noch in diesem Beirat mitgemacht und dort. Und das ist, und ja, ganz brutal gesagt, wenige Keynotes, aber dafür teuer, statt irgendwie jeden Tag irgendwo so ein bisschen was zu machen. Ja.
Und als Neurowissenschaftlerin fokussierst du dich auch auf die Gehirnhygiene und die beginnt ja mit dem Sport, ja. Und
ja,
die körperliche Fitness ist maßgeblich für dein Gehirn, ja.
Also ich habe heute Morgen schon eine Stunde Krafttraining gemacht und genau, und springe jetzt quasi hier so ins Studio. Das hatte ich dann quasi vorher schon mal hier aufgebaut.
Dopamin durchflutet, das
ja,
ist doch positiv.
Ja, ja, heute Morgen schon Bulgarian Split Squats absolviert.
Mit wie viel Kilogramm?
Wenn die
du schon angibst, dann...
Ja, also Bulgarian Split Squats sind ja quasi einseitig. Da habe ich quasi 10 Kilo in jeder Hand und mache 20 Stück pro Seite, zwei Sätze. Das ist aber dann schon, also
heftig.
Das ist schon heftig. Davor habe ich Kniebeugen gemacht mit 55 Kilo, im Topsatz mit 62, glaube ich. Ja. Davor habe ich so eine komische Übung gemacht, die ich mir so aufbauen musste, weil ich das Gerät nicht dafür habe, wo man so, ja, das war super anstrengend. Ich weiß gar nicht, wie die Übung heißt.
Aber
ja,
das
ich mache
zu Hause, um die Zeit zum Fitnessclub zu sparen, oder?
Ich musste quasi heute Morgen einmal zum Kindergarten, dann habe ich eine Stunde Sport gemacht und dann bin ich direkt hier hineingesprungen. Und insofern gibt es in meinem Leben eigentlich auch keine Zeit, zu irgendwelchen Fitnessstudios zu fahren. Ich mache das alles quasi so effizient wie möglich. Insofern, früher war ich im Fitnessstudio, aber dann kam Corona und dann wurde das ja alles gesperrt und dann habe ich mir mein eigenes Setup aufgebaut und ich würde es nicht mehr vermissen. Also ich liebe es. Ja.
So, super spannend. Du bildest dich auch, glaube ich, aktuell mit dem super spannenden Team und dann schon seit dem Studium mit Neuroscience oder mit Neurowissenschaften und das geht immer ein bisschen weiter als Psychologie, weil das, glaube ich, die Ursachen im Körper versucht zu verstehen. Ja, was für mich sehr spannend war, und ich habe das in deinem letzten Buch, das Thema der Neurosignatur aufgegriffen. Und ich hatte noch Diversity aus der Perspektive nie betrachtet, aber das ist ja die Perspektive, die vielleicht uns wirklich weiterbringt. Wenn du das aufgreifen würdest, würde mich sehr freuen.
Also ich bin überhaupt kein Fan, ehrlich gesagt, von den klassischen Diversity-Initiativen. Ich finde, dass die eigentlich gar nichts bringen. Also dieses ganze, also es ist gut gemeint, aber der Impact fehlt komplett. Ja, also da gibt's
manchmal
ja auch
sogar
genug,
negativ, ja.
Manchmal sogar negativ, weil wenn ich dann zum Beispiel eine Stunde lang oder irgendwie einen ganzen Tag lang mir Gedanken über meine Biases und Vorurteile mache, dann zeigt mir auch die Studien, dass man dadurch dann oft die Vorurteile erst aktiviert. Das heißt, man ist dann nach dem Workshop rassistischer als davor. Das kann
sensibilisiert
ja irgendwie
dafür.
Ja, also insofern finde ich es immer erstaunlich, dass wir Diversity immer auf diese Themen lenken, die eigentlich aus meiner Perspektive sehr wenig Business Impact haben. Gut, es gibt diese Studien, die zeigen, dass wenn viel mehr Frauen da sind, die Business Performance auch besser wird. Aber im Grunde genommen, finde ich, geht es doch um Diversity of Thought. Im Buch ist das übersetzt als Diversität der Denkstile. Im Grunde genommen will ich doch ein Team mit einem, der irgendwie super mit den Klienten zurechtkommt und super mit den Kunden die managt. Und dann möchte ich so einen Tüftler im Hintergrund, der alles programmiert und vielleicht super introvertiert ist. Und dann möchte ich vielleicht noch jemanden, der super schreiben kann und immer die ganzen Broschüren schreibt. Und dazu brauche ich ja verschiedene Persönlichkeiten. Ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, ist mir da persönlich ziemlich egal, muss ich sagen. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen eigentlich dieses Diversity-Konzept brutal erweitern, weil es so kurz gedacht ist. Also ich bin davon persönlich gar nicht so überzeugt. Ich fühle mich jetzt auch als Frau nicht super benachteiligt. Das sagt man ja kaum zu sagen. Aber ich sehe das große Problem nicht. Für mich wäre es viel wichtiger, für Frauen zum Beispiel bessere Kinderbetreuung zu organisieren, bessere Work-Life-Balance auf die Beine zu stellen, irgendwie wirklich Probleme am Arbeitsplatz zu lösen. Da hilft mir dann irgendwie nicht, wenn alle einmal im Jahr einen eintägigen Diversity-Workshop besuchen und dann macht man irgendwie Check. Insofern, um jetzt auf die Neurosignatur zu kommen, da geht es darum, dass wir alle im Gehirn unterschiedliche Voraussetzungen haben, was so die neurochemische Balance betrifft. Also manche Menschen haben ein aktiveres Dopaminsystem, andere Menschen haben ein aktiveres Serotoninsystem und das beeinflusst unsere Persönlichkeit. Es ist nicht zu 100% definiert. Wir wissen, es ist so 50-50 Genetik, Umwelt. Also ich sage jetzt nicht, die Menschen sind in so Boxen und da sind sie jetzt eingesperrt und da kommt man nicht mehr raus. Aber es ist ganz klar, dass wenn jemand zum Beispiel ein aktives Dopaminsystem hat, dann braucht diese Person mehr Stimulation, ist neugierig, braucht Abwechslung, ist vielleicht auch ein bisschen impulsiv. Und jemand, der eher, sagen wir mal, ein aktiveres Serotoninsystem hat, der sehnt sich nach Routine, möchte gerne so Habits etablieren, die dann immer gleich sind und hasst es dann eigentlich, wenn das verändert wird. Und insofern brauchen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Arbeitsbedingungen, um ihr Optimum zu erreichen. Und darum geht's in meinem Buch, wie wir eigentlich den gehirngerechten Arbeitsplatz schaffen und Diversity eben ein bisschen erweitern, weil es gibt ja dieses Konzept von Neurodiversity. Aber da geht es ja dann nur darum, zumindest in der heutigen Betrachtungsweise, ob man irgendwie bestimmte diagnostische Kriterien erfüllt. Aber aus meiner Sicht sind wir alle neurodivers. Wir alle haben unterschiedliche Gehirne und das wird viel zu wenig berücksichtigt.
Du hast jetzt zwei Neurotransmitter genannt mit Dopamin und Serotonin. Das sind deine zwei Signaturen. Mhm. Es gibt ja noch, glaube ich, hormonell getriebene Signaturen. Mhm. Kannst du die auch aufführen, damit wir das Bild vollständig
haben? Ja, und dann noch Testosteron und Östrogen. Und das Spannende war, ich habe mir da Studien angeschaut von Männern und Frauen, weil man denkt ja immer klassisch, Testosteron haben die Männer und Östrogen haben die Frauen, aber das stimmt so nicht. Also wir haben beide Geschlechter, haben beides. Und das, was ich ganz interessant war, dass als ich mir die Daten von Führungskräften angeschaut habe, dass immer in Führungspositionen oft Menschen sind, die eine Kombination haben von Dopamin und Testosteron, egal ob Mann oder Frau. Das heißt, es ist ein bestimmter, sagen wir mal, Typus von Mensch, der gerne in Führungspositionen ist. Und das geht eigentlich über beide Geschlechter. Das fand ich zum Beispiel eine sehr spannende Erkenntnis, dass wir da eigentlich gar nicht so schwarz-weiß denken müssen. Und es geht im Grunde genommen darum, wenn jemand ein aktives Testosteronsystem hat, dann ist diese Person oft sehr ehrgeizig, ambitioniert, oft auch sehr klar im Kopf, so im Sinne von 1, 2, 3, logisches Denken, zack, zack, zack. So die klassische Executive Summary ist bestimmt sehr oft von so einer Testosteron geprägten Person geschrieben. Und bei Östrogen sind es Menschen, die oft sehr gut mit anderen Menschen umgehen können, die viel Empathie haben, die quasi sehr gut kommunizieren können. Und das Interessante ist eben, es gibt auch Männer mit einem aktiven Östrogensystem und es gibt auch Frauen mit einem aktiven Testosteronsystem. Und deswegen finde ich diese Diversity mit Männern und Frauen immer so etwas einseitig gedacht, weil eine Frau mit einem aktiven Testosteronsystem wird ganz anders agieren als ein Mann mit einem, also, ja, es gibt eben, also,
es gibt da quasi. Ich meine, man sagt ja, die erfolgreichen Frauen, die nach oben kommen, verhalten sich sehr männlich.
Ja.
Ja. Und das erklärt ja das. Ja.
Und das ist dann ja eigentlich nicht wirklich Diversity aus meiner Sicht. Also zumindest aus meiner Perspektive nicht. Ich hätte lieber dann vielleicht an der Spitze auch mal ein paar Personen mit einer Östrogensignatur, die an die Menschen denken und Empathie haben. Aber die haben eben oft keine Lust auf diese Power Games und gehen dann gar nicht in so eine Position. Und insofern finde ich den Gedanken spannend, in einem Team verschiedene Persönlichkeiten zu kombinieren und dann aber auch jeden so arbeiten zu lassen, wie er es braucht. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich kann quasi nicht von mir auf andere schließen. Ich muss verstehen, dass wir verschiedene Stärken haben und dann stärkenorientiert diverse Teammitglieder einsetzen. Und dann habe ich wirklich ein High-Performing-Team. Dann erreiche ich wirklich, weil man dann komplementär sich gegenseitig ausgleicht und man aber nicht allen den gleichen Arbeitsstil aufzwingt. Und das finde ich super spannend. Und das frustriert mich so ein bisschen, dass das in den Unternehmen so gar nicht gemacht wird. Das interessiert niemanden, weil man dafür irgendwie keine Diversity-Punkte sammelt oder ja, es ist quasi nirgendwo erfasst, man kriegt dafür keine Brownie-Points und deswegen steht es auch nicht auf der Agenda, aber man würde damit so viel Wert schöpfen und so viel Wert generieren und so viel leistungsfähiger sein.
Du kommst nicht von der Ideologie, sondern vom Impact. Das ist eine ganz andere Perspektive, die du aufgreifst. Die Frage ist, und das ist das, was mir bei deinem Ansatz sehr gut gefallen hat, dass du nicht versuchst, irgendwo Stärkenorientierung als Grundsatz aufzufassen. Du sagst, wo die Stärken einfach durch Persönlichkeitssysteme getrieben liegen und dass man das erkennen muss. Für mich war dann die Frage, wie erkenne ich die Neurosignatur? Ich meine, Ellen Fischer schickt dann die Leute unter anderem auch in MAT, ist okay. Aber jetzt, wie würdest du das denn handhaben in praktikablen Leben? Zum Beispiel bei uns in der Unternehmensberatung. Ja, und wir sind auf Transformation und Turnaround-Management spezialisiert. Das heißt, bei uns sind vermutlich extrovertierte, testosterongetriebene, dopaminsüchtige Menschen eher überrepräsentiert.
Ja, wie überall.
Meine Vermutung. Ja. So, und wie greift man das auf? Kann man das überhaupt mit Datenschutzrichtlinien vereinen, das so etwas zu erheben?
Also es gibt natürlich Tests, die man benutzen kann. Die sind valide und reliabel. Was man von, würde ich mal sagen, 90% der Tests, die in der Wirtschaft verwendet werden, nicht gerade behaupten kann. Also zum Beispiel der von Herrn Fischer hat diesen Neurocolor-Test konzipiert. Der ist quasi von Princeton-Test theoretisch getestet. Der ist valide und reliabel. Das ist in der Testtheorie das A und O oder das, keine Ahnung, welches A. Das ist quasi der Gold-Standard, den man braucht. Aber ich würde nur sagen, man kann
vielleicht nur, bevor wir weitergehen, du hast auch diese tolle Geschichte aus dem letzten Jahrhundert mit Bertram Fora in deinem Buch erwähnen. Kannst du dich daran erinnern?
Nee, wo was habe ich?
Das ist eine relativ bekannte Geschichte, wo über die Validität von diesen Tests, wo ein Psychologe in der Klasse den Studenten,
ich hatte nur gerade den Namen. Super. Also er hat im Grunde genommen seinen Studenten einen Persönlichkeitstest vorgelegt, hat ihnen hinterher das Ergebnis gegeben und alle haben sich daran wiedergefühlt und haben gesagt, wow, dieser Test hat mich erkannt, er hat mich mir tief in die Seele geschaut, ja, hat mich durchschaut, durchleuchtet. Was die Studenten nicht wussten, war, dass jeder das gleiche Ergebnis ausgeteilt bekommen hat. Und das war ein bisschen so
Horoskop.
Wie ein Horoskop. Ja, also so dieses, du bist einfühlsam, aber manchmal auch analytisch. Du nimmst dir manchmal Sachen zu Herzen, aber manchmal bist du auch ganz tough. Ja, kann sich ja jeder drin wiederfinden. Also so, das sind so die typischen Horoskope. Ich glaube, er hat es sogar aus einem Horoskop entnommen. Das ist das Problem auch oft bei den Tests, dass die oft so formuliert sind, dass sich jeder daran wiedererkennt. Das heißt, die Menschen sind immer super happy, wenn sie irgendwie dann so ein Testergebnis bekommen, weil es gerade in der Wirtschaft gibt es ja auch keine schlechten Ergebnisse. Also wenn man sich die ganzen Persönlichkeitstests in der Wirtschaft anschaut, da wird ja nie Neurotizität. Genau.
Ja, aus von Big Five.
Ja, wird ja nie erfasst. Und auch aus guten Gründen, weil man will ja nicht irgendwie dann, also, dass man leicht irritiert ist und dass man irgendwie kompliziert ist. Das will man ja als Ergebnis nicht haben. Deswegen haben die meisten Tests eigentlich auch nur wunderbare, positive Ergebnisse. Es wird alles immer irgendwie, ist alles immer nur gut. Was ich interessant finde, wenn man zum Beispiel mal auf die Dark Triad testen würde. Das sind Narzissmus, Machiavellismus und
dunkle Triade.
Ja, Psychopathie.
Psychopathie.
Da würde man ja auch relativ viele Personen finden. Ich finde, darauf müsste man eigentlich screenen, weil das sind die Personen, die eigentlich alle anderen kaputt machen in einem Unternehmen und dazu führen, dass die Menschen kündigen. Das ist so der Toxic Boss. Wird aber nicht getestet, weil das will man natürlich nicht. Das ist kritisch, ne? Aber
diese Neurosignatur, die kann man ertesten aus deiner Perspektive.
Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass man im Alltag keinen Test braucht, sondern wenn man, ich habe in meinem Buch zum Beispiel einfach so aufgelistet, was die Eigenschaften sind. Ich glaube, für jeden 10 Eigenschaften. Ich glaube, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand und ein bisschen Feingefühl, wenn man seine Mitarbeiter beobachtet und mit denen ein Gespräch führt. Man kann sogar offen ein Gespräch darüber führen und sagen, wo erkennst du dich wieder? Was sind so Eigenschaften? Dann erkennt man das eigentlich auch schon und relativ schnell, auch bei sich selbst. Insofern, ja, es gibt Tests. Aber ich glaube, aus pragmatischen Gründen, man muss die Menschen gar nicht so 100% klassifizieren. Was ich zum Beispiel vorschlage, oder eine Übung, die ich jetzt hier mal vorstellen könnte, die sehr einfach durchzuführen ist. Ich bitte die Leute oft, sich mal aufzuschreiben, was sie so den ganzen Tag lang machen. Also was sind so die Top 5 Situationen? Also für mich wäre das zum Beispiel Keynote-Speaking, an meinem Buch arbeiten, irgendwelche E-Mails beantworten, reisen, mache ich sonst noch was? Vielleicht so ein paar Meetings.
Kinder.
Ja, das aber das ist nicht Job. Also das ist jetzt nochmal was anderes.
Ah,
ich setze einfach im Job. Okay. Ja, so. Und dann kann ich ja sagen, kann ich das zum Beispiel, wenn ich zusammen in einem Raum bin, ich habe da so eine Peak-Performance-Kurve, die kann man sich dann zum Beispiel auf so ein großes Papier machen. Oder es kann auch jeder für sich machen. Einfach die Frage beantworten, langweilt es mich? Bringt es mich in den Flow oder stresst es mich? Und wenn man sich das dann anschaut, wie man sich in den verschiedenen Situationen fühlt, dann kann man ja einfach ein Gespräch führen und sagen, wovon brauchst du mehr und wovon weniger? Und es muss ich eigentlich gar nicht die Neurosignatur diagnostiziert haben. Da geht es einfach nur darum, die Aufgaben, die du täglich machst, bringen die dich in den Flow, dann mach mehr davon, wenn es auch quasi zu deiner Job Description passt und irgendwie Mehrwert stiftet. Langweilen dich bestimmte Tätigkeiten, dann sollte man darüber nachdenken, ob man die irgendwie delegieren oder automatisieren kann oder ob das irgendjemand, man das irgendwie minimieren kann.
Stärkenorientiert.
Mhm. Und wenn dich etwas stresst, dann würde ich eben auch versuchen, da die Ursachen zu finden und das einzudämmen. Und da muss man dann eigentlich auch gar nicht über Neurosignaturen sprechen. Das korreliert natürlich sehr stark mit den Neurosignaturen, wer was gerne mag. Aber so kann man ein sehr konstruktives Gespräch führen, sehr pragmatisch und im Team schauen, wer macht was und wie kann ich irgendwie dafür sorgen, dass man in den Flow kommt und nicht gestresst ist oder gelangweilt.
Und diese Neurosignaturen und Big Five, wie hängen die zusammen? Friederike, kann man da auch gewisse Korrelationen, Verknüpfungen feststellen?
Es gibt Korrelationen, absolut, weil Big Five ist eigentlich so der Gold Standard in der Persönlichkeitspsychologie. Das ist ein sehr, sehr gutes Instrument. Da gibt es Korrelationen. Was aber interessant ist, bei Introversion und Extroversion gibt es quasi einen anderen Ansatz. Das Interessante ist ja zum Beispiel, also um jetzt ein Beispiel zu geben, wenn ich den Menschen sage, dass ich introvertiert bin, dann glauben die mir das immer gar nicht, weil ich springe auf der Bühne herum, ich entertaine da irgendwie Tausende oder Hunderte von Menschen, die denken immer, ich bin extrovertiert. Bin ich aber gar nicht. Das heißt, man muss unterscheiden, was gibt mir Energie und wie bin ich im Umgang mit anderen Menschen. Und das sind zwei verschiedene Dinge und das wird zum Beispiel bei den Big Five so ein bisschen vermischt. Deswegen finde ich eigentlich den Ansatz hier viel besser, das zu trennen. Also ich bin zum Beispiel ein outgoing Extrovert, also ein outgoing Introvert. Ich bin eine soziale, introvertierte Person. Das heißt, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann stehe ich nicht irgendwie verschüchternd, zitternd in der Ecke und bin irgendwie schüchtern und nervös und ja. Aber ich muss mich dann danach erholen und ich bin sehr, sehr gerne allein. Ich liebe es einfach, alleine zu sein und zu lesen. Und wenn ich mich erholen muss, dann mache ich das quasi alleine und nicht mit Freunden in einem sozialen Kontext. Und insofern muss man eigentlich diese zwei Dimensionen trennen. Da sehe ich so den Hauptunterschied zu den Big Five, dass da Extroversion hauptsächlich eigentlich so das Ganze ein bisschen mischt. Ich finde, wenn man das mischt, dann wird es unpräzise, weil manche Extrovertierte sind auch eher zurückhaltend, ziehen aber trotzdem ihre Energie daraus, mit anderen Menschen zusammen zu sein.
Und Extrovertierte haben einen gewissen Vorteil, weil sie lauter sind, ja, in Unternehmen. Das heißt, ich schätze, dass wir, wie hast du da gesagt, die guten Redner müssen nicht immer die besten Inhalte vermitteln können. Ja? Das heißt, die haben sie einfach manchmal nicht. Ja? Aber ja. Wenn man laut ist, wird man mehr gemerkt und befördert. Ja? Und das ist ein ungünstiger Move vielleicht für die Entwicklung der Firma.
Ja, und auch aus dem Grund, also wir wissen zum Beispiel, dass bei Hochbegabten 70% der Hochbegabten introvertiert sind. Das sind dann eigentlich genau die Personen, die man aus dem Unternehmen vertreibt, weil sie ständig zu irgendwelchen Networking-Dinnern müssen oder, also als Führungskraft ist man ja eigentlich den ganzen Tag in Meetings, von morgens bis abends, reist ständig, also zumindest bei den meisten, die wirklich so global agieren, und ist ständig auf irgendwelchen Dinner-Partys oder irgendwelchen Networking-Events. Man hat nie seine Ruhe. Studien zeigen aber, dass Introvertierte auch sehr gute Führungskräfte sein können. Ja, teilweise sogar besser als Extrovertierte. Und ich glaube, wir haben da einen Bias, hin zur Extroversion, der eigentlich in Innovationen hemmt und eigentlich Inhalte hemmt, weil die quasi am lautesten immer sich in den Vordergrund drängen und überall immer mitreden, sind nicht unbedingt die mit den besten Ideen. Und deswegen finde ich das Thema so spannend, weil wir eigentlich auch aus Gehirnsicht, ich nenne das in meinem Buch Silence and Solitude, brauchen. Also wir brauchen eigentlich auch mal Ruhe, Zeit allein, damit das Gehirn so diese Innovationsschübe bekommt. Also das brauchen auch die Extrovertierten. Aber dadurch, dass wir in Großraumbüros sitzen, den ganzen Tag in Videocalls sind, abends dann noch zu irgendeinem Dinner müssen, hat das Gehirn nie seine Ruhe und hat dann auch nie diesen Aha-Moment. Ja, und insofern würde es auch den Extrovertierten gut tun, immer mal vielleicht mal ein paar Stunden Zeit zu haben, um wirklich zu arbeiten, an Themen zu arbeiten, ohne dabei ständig gestört zu werden.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Ich glaube, das ist ja in der Wissensgesellschaft, muss man grundsätzlich die Auffassung vertreten, dass Arbeitszeit nicht immer gleich Ergebnis ist, sondern die Ausgestaltung der Performance vielleicht anders auffasst. Ja, aber man kann ja, du hast glaube ich irgendwo erwähnt, maximal 3 Stunden konzentriert arbeiten und dann braucht man wieder eine Pause, schöpferische Pause. Wie würdest du so gehirngerechtes Arbeiten jetzt personenorientiert gestalten?
Ja, also es ist ganz interessant, es gibt Studien, die zeigen, dass in einem 8-Stunden- Arbeitstag Menschen tatsächlich nur 3 Stunden davon produktiv sind. Das ist eigentlich eine Wahnsinnsstatistik, wenn man sich das mal überlegt. Das heißt, die restlichen Stunden werden dann mit irgendeinem ineffizienten Schwachsinn verbracht. Gar nicht mal unbedingt absichtlich, aber es ist einfach oft so organisiert, dass man relativ viel Zeit mit unnötigen Dingen verschwendet. Und ich würde sagen, als ersten Schritt, wenn ich jetzt wirklich mal so gehirngerechtes Arbeiten, darum geht es ja in meinem Buch im Grunde genommen, den gehirngerechten Arbeitsplatz einzurichten. Für mich ist der erste Schritt, dass wir wirklich die Gehirnbasics, also die Brainbasics quasi bekommen. Das sind Sachen wie Sport, Schlaf, Sonnenschein, Ruhepausen, gute Ernährung. Also wenn der Körper quasi nicht im Balance ist und wenn wir nie Sport machen und nie in der frischen Luft sind, dann kann unser Gehirn auch nicht optimal arbeiten. Also das würde ich quasi so als Grund, es klingt so banal, aber keiner macht es.
Fundament sozusagen.
Also klar, das hat man schon 1000 Mal gehört, aber es macht ja niemand. Ich finde zum Beispiel, Firmen könnten viel mehr, viel höhere Akzeptanz dafür haben, dass man Walking-Meetings macht, dass man zum Beispiel nicht im Konferenzsaal sitzt, sondern gemeinsam einen Spaziergang macht. Oder dass man, während man telefoniert, sich an der frischen Luft bewegen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu kombinieren, dass man auch zum Beispiel Bewegung in den Arbeitsplatz einbaut, weil Studien zum Beispiel von Stanford haben gezeigt, dass man nach einem 10-minütigen Spaziergang 60% kreativer ist. Also da gibt's schon noch sehr viel Potenzial nach oben. Alle wissen es, aber keiner macht's. Und ich glaube, die Firmen, die es mal wirklich machen, haben einen Vorteil. Das wäre so der erste Punkt. Dann würde ich darauf achten, dass man wirklich diverse Teams hat und das auch respektiert. Also dass man sich ein bisschen mit den Neurosignaturen beschäftigt und versteht, dass Menschen unterschiedliche optimale Stresspunkte haben. Also in dem Moment, wo ich vielleicht schon gestresst bin, ist jemand anders immer noch gelangweilt, dass die Menschen quasi sich an ihrem eigenen individuellen optimalen Stresspunkt orientieren können. Weil nur so kommt man in den Flow. Wir brauchen quasi diesen Zustand der leichten Überforderung. Weil wenn ich konstant immer überfordert bin oder mich immer langweile, dann komme ich nicht in den Flow.
Ja.
Also darauf würde ich achten, dass die Menschen wirklich in den Flow kommen können und dass sie da quasi auch auf die individuellen Unterschiede geachtet wird. Und dann ja, ich könnte jetzt quasi noch 20 Punkte auflisten. Wenn ich jetzt auch einen nenne, würde ich sagen, ich würde darauf achten, dass auch Diversität der Meinungen akzeptiert wird. Ich glaube, wir tun uns unheimlich schwer damit. Also wir stellen Personen ein, die ähnlich ticken wie wir selbst. Es gibt ja quasi diesen Similarity Bias, dass wir das gerne mit Menschen umgeben, die uns selbst ähnlich sind. Und in meinem Buch gebe ich Tipps, wie wir eigentlich diese Meinungsvielfalt für uns nutzen können. Also um ein banales Beispiel zu geben, wenn ich ein Brainstorming-Meeting mache und dann da quasi die Meinung abfrage, dann schauen alle entweder, was denkt die Mehrheit und passt sich dann unbewusst an oder schaut, was sagt der Chef, und dann versuchen alle so eine ähnliche Meinung wie der Chef quasi darzustellen. Das sind eigentlich so die typischen Verhaltensmuster. Das heißt, ich würde zum Beispiel empfehlen, wenn man so Ideen sammelt, die immer erstmal einzeln abzufragen und die dann im Meeting quasi zu besprechen. Studien zeigen, dass man dadurch viel mehr unterschiedliche Ideen generiert. Das ist so ein simpler Trick, wird aber nicht gemacht. In dem Moment, wo der Chef sagt, also ich bin für eine Lösung das und das, dann sagen alle, ja, finden wir auch. Und dann ist eigentlich die Diskussion beendet. Und insofern sind so einfache Tricks, wie dass zum Beispiel der Chef als Letzter spricht und nicht als Erster, dass man die Meinung vorher abfragt und nicht im Team, wo man dann quasi so schaut, was denken die anderen. Das sind so ganz einfache Tricks, um einfach die Meinungsvielfalt und eben auch die Anzahl an Ideen und Lösungen zu erhöhen. Weil dafür stellt man ja eigentlich unterschiedliche Menschen ein, damit die einem unterschiedliche Perspektiven bringen und unterschiedliche Lösungen. Und wenn dann aber alle darauf gepolt sind, immer einer Meinung zu sein und es sich möglichst anzupassen, dann verliert man auch ganz viel Kreativität.
Ich glaube, die Gefahr des Gruppendenkens, ja, und Salman Esch hat ja sehr, sehr gut dargestellt, wie schnell man da wirklich auch Schwachsinn unterstützt und du hältst so eine Ode auf Andersdenkende. Ich meine, Querdenkende haben jetzt in Deutschland einen schlechten Ruf. Aber das ist das, was wichtig ist für den Fortschritt und Innovation. Ja? Das heißt, in gleich Brei wird man nicht erfolgreich.
Ja? Ja, das führt nicht zu Innovation. Und ich finde auch, also es gibt ja auch zum Beispiel die Studien des Allensbacher Instituts, die zeigen, dass 66% der Deutschen nicht mehr öffentlich ihre wirkliche Meinung sagen. Das heißt, wir haben nicht nur in Unternehmen das Problem, sondern wir haben auch insgesamt das Problem, dass wir einen sehr engen Meinungskorridor haben und wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wie wir miteinander umgehen. Also ich würde sagen, was in den letzten Jahren gesellschaftlich passiert ist, ist, dass die Gesellschaft gespalten worden ist in In-Group und Out-Group, links und rechts, und die Corona-Maßnahmen super fanden und die es eher kritisch gesehen haben. Und das führt zu einer Spaltung, die dann eigentlich sehr viel kaputt macht, auch in Unternehmen. Ja, dass man dann mit den Kollegen nicht mehr klarkommt, dass man nicht mehr damit umgehen kann, dass jemand anders denkt. Das finde ich sehr problematisch, weil es unser Gehirn ist dann damit beschäftigt, diese Disharmonie irgendwie auszuhalten. Und wir können dann eigentlich mit 50% der Bevölkerung nicht mehr zusammenarbeiten. Also in den USA ist es, glaube ich, noch stärker als in Deutschland, diese starke Polarisierung. Deswegen bin ich dafür, dass eigentlich Politik raus sollte aus dem Arbeitsleben. Ich habe eigentlich überhaupt kein Verständnis dafür, dass die Firmen so viel Zeit damit verbringen, irgendwie sich zu irgendwelchen politischen Themen zu äußern. Ich finde, die Leute sollen sich auf ihren Job konzentrieren. Also ich finde, das macht sehr viel kaputt, weil man dann ja eigentlich weiß, okay, diese Meinung sollen wir vertreten, und dann wissen alle, was sie irgendwie sagen sollen. Und die es vielleicht anders sehen, sind dann sofort die Störenfriede. Und wir wissen ja, dass die Menschen, die anders denken, tatsächlich wirklich einen Mehrwert bringen, weil sie die anderen dazu stimulieren, tiefer über Themen nachzudenken. Und deswegen finde ich eigentlich, diese Politisierung der Wirtschaft hat keinen guten Effekt, weil es einfach die Menschen dann voneinander entfremdet. Ich kann dann mit meinem Kollegen nicht mehr zusammenarbeiten, weil er ist irgendwie ein Corona-Leugner, oder meine Kollegin denkt anders über den Klimawandel als ich, und dann mögen wir uns nicht mehr. Ist doch eigentlich vollkommen irrelevant, wenn unser Ziel ist, irgendwie ein gutes Auto zu bauen oder irgendwie ein neues Produkt zu entwickeln. Warum beschäftigen wir uns dann mit diesen Themen am Arbeitsplatz? Ich finde, das muss da einfach raus. Ich finde, es ist eine Distraction. Und ich finde, wir sollten eher dazu hinarbeiten, dass die Menschen wieder mehr miteinander klarkommen, als das immer stärker so die Menschen voneinander zu trennen. Es tut uns nicht gut als Gesellschaft.
Ja, das Verbindende zu suchen und nie das Trennende. Ja, und du hast so eine schöne Triade herausgearbeitet, um effektiv zu sein. Die besteht aus Flow, Furcht und Fokus. Ja, ich fand das auch sehr einprägsam.
Ja, Fun, Fear und Focus im Englischen. Ja. Und im Deutschen Freude, Furcht und Fokus, was ich finde, eigentlich schrecklich klingt. Aber da geht es im Grunde genommen, in den Flow zu kommen. Und in den Flow komme ich dann, wenn ich ein Optimum an Dopamin habe, an Noradrenalin und an Acetylcholin. Und wenn diese drei Botenstoffe im Gehirn quasi einen optimalen Mix habe, dann komme ich in den Flow. Und dann ist die Frage, wie komme ich dahin? Wenn ich Spaß habe beim Arbeiten, wird Dopamin ausgeschüttet. Das heißt, das macht mein Gehirn schneller, leistungsstärker, flexibler. Das heißt, wenn man keinen Spaß bei der Arbeit hat, dann ist man auch nicht optimal leistungsfähig. Dann brauche ich so ein bisschen Stress, nicht zu viel, nicht zu wenig. Also ich brauche quasi so diesen Zustand der leichten Überforderung. Das ist dann das Noradrenalin. Und dann muss ich fokussiert sein. Also das Gehirn geht nicht in den Flow, wenn ich abgelenkt bin. Das heißt, um das Acetylcholin wirklich abrufen zu können, brauche ich eine Situation, wo ich mich kein Multitasking mache, wo ich mich auf eine Sache konzentriere und nicht quasi ständig irgendwelche E-Mails beantworte, während ich im Meeting bin und dann ruft mich noch jemand an und dann klinge da noch irgendwie mein Kollege im Hintergrund. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir, oder ich sehe es als eine wirkliche Chance, dass wir eigentlich jeden dieser Faktoren so manipulieren können, dass wir uns aktiv in den Flow-Zustand versetzen können. Und im Flow sind Menschen 5-mal produktiver als sonst. Das ist ein massiver Produktivitätsgewinn. Man könnte nur montags arbeiten und dann den Rest der Woche frei nehmen.
Ja, eine sehr gute Vision. Die Frage ist, wie du den Flow sozusagen forcierst und herbeiführst, weil ich glaube, danach sehnen sich sehr viele, schaffen es aber nie so richtig, das hinzubekommen. Und zum Beispiel Thema Freude und Dopamin, wie steuert man das an?
Ja, also ich finde zum Beispiel auch hier ist wieder die Stärkenorientierung wichtig. Es gibt Dinge, die machen mir natürlich Freude, da habe ich Spaß dran. Das sind oft auch die Dinge, wo man eine natürliche Begabung hat. Also man muss, glaube ich, sich gut überlegen, in welchen Job gehe ich, was sind meine Stärken? Und wenn man sich stärkenorientiert einsetzt, dann hat man auch viel mehr Freude am Arbeiten. Also das ist, glaube ich, oft der Punkt, dass wenn man im falschen Job ist, wenn man irgendwie Tätigkeiten macht, die einen irgendwie langweilen oder nerven, dann kommt man natürlich nie in den Flow. Und man wird auch nie besser, weil Freude ist auch damit verbunden, dass man ein hohes Maß an Skill erreicht, dass man quasi sehr gut ist in etwas. Man kommt leichter in den Flow, wenn man wirklich gut ist, als wenn man gerade damit etwas anfängt. Und wie werde ich gut? Indem ich übe, übe, übe. Das mache ich aber nur, wenn ich Freude dran habe. Insofern ist das ein bisschen so, dass meine Hauptempfehlung ist, sich einen Job zu suchen, wo man seine natürlichen Stärken nutzen kann, weil dann nutzt man die auch viel mehr und dann übt man und dann hat man Freude und wird immer besser. Und nur wenn man wirklich ein gewisses Niveau erreicht hat an Skill, wird man, geht man auch in den Flow. Also das würde ich bei Freude so als, dann ist natürlich der absolute Freude-Killer die anderen Kollegen, wenn man mit denen nicht zurechtkommt. Das ist ganz klar, wenn man in einem Team ist mit Menschen, die man nicht mag, dann ist es auch sehr schwer, in den Flow zu kommen und schon gar nicht in den sogenannten Social Flow, wo man zusammen in den Flow kommt. Also es muss schon irgendwie die Chemie stimmen. Da würde ich so gut wie möglich aussortieren, dass man wirklich mit Menschen zusammenarbeitet, mit denen man irgendwie Freude beim Arbeiten, ein bisschen Humor, ein bisschen Zusammenarbeit möglich ist. Weil das Gehirn sehr sensibel darauf reagiert, wenn man da quasi Spannung in einem Team hat. Okay. Und bei dem Furchtfaktor kann ich mir ja quasi überlegen, ich brauche quasi diesen Zustand der leichten Überforderung und da muss ich quasi meinen eigenen optimalen Stresspunkt kennen. Und der ist sehr individuell und das spüre ich ja. Bin ich so gestresst, dass ich meine Leistung quasi wieder runtergeht oder ist es ein Stress, der mich beflügelt?
Und Friederike, bei Thema zum Beispiel Dopaminschub, dass man zum Experten wird. Wo findet man diese richtige Grenze, wo man sagt, okay, das möchte ich einfach nicht machen, weil das eine enorme Überwindung kostet oder ich muss mich durchbeißen, weil das ist ja eine große Frage, diese natürliche Balance zwischen innerem Schweinehund, das auch beim Sport ist genau das Gleiche. Okay, ich will jetzt nicht raus, obwohl ich weiß, dass das sinnvoll ist und mir gut tun würde. Wie findet man da die richtige Balance und erkennt, ob da jetzt der Körper dir sagt, heute lieber nicht, oder du sagst, dein Wille ist einfach gerade eben schlecht drauf. Ja.
Na, da sind wir wieder bei Professor Gigerenzer. Ich würde sagen, das Bauchgefühl, wir wissen eigentlich, es gibt Dinge, die machen wir nicht gerne, aber von denen wissen wir, dass sie eigentlich gut für uns sind. Mhm. Die würde ich dann auch machen. Ja, ich mache zum Beispiel zurzeit so ein Atemtraining.
Nach Wim Hof?
Es ist super langweilig. Es ist so mit so einem Gürtel, der dann quasi auch Herzratenvariabilität misst. Und es ist so Rest Neuropeak Pro.
Ah, okay, ich habe OXA.
Das ist ganz innovativ.
Das ist ein ähnlicher Ansatz, weil das Herzfrequenzvariabilität misst, ja, und dann direkt mit der Atemfrequenz verbindet.
Also ich finde es super öde und langweilig. Aber ich mache es trotzdem, weil ich immer merke, dass es mir gut tut und ich finde es sinnvoll. Insofern ist das etwas, da zwinge ich mich quasi dazu, weil ich einfach merke, es tut mir gut.
Ja, sind.
Anders sehe ich das zum Beispiel in dem Team, denke ich, da kommt eben wieder dieser Gedanke mit den diversen Teams. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe mir in der Corona-Zeit hier das super mega Studio aufgebaut mit Millionen von Kameras, Greenscreen, Licht, Ton, you name it. Ja, so, ich habe hier Stream Decks, ich habe hier rumprogrammiert. Ich habe eigentlich eine relativ geringe Technikaffinität. Mir war es aber wichtig. Ich liebe es, so zu arbeiten. Für mich ist das die Zukunft. Ich habe da Freude dran gefunden. Rückblickend, also es wäre natürlich viel besser gewesen, ich hätte irgendeinen Experten gehabt, der das alles für mich aufbaut und dann benutze ich quasi nur die Technik. Ich habe irgendwie niemanden gefunden, der mir das wirklich überzeugend vermitteln kann. Deswegen habe ich mir das mit Millionen von YouTube-Videos selbst und dann hatte ich immer irgendeinen Bug, dann muss ich den wieder, also ich habe irgendwie Stunden hier verbracht und gebastelt und getan. Das ist eigentlich nicht die beste Art, meine Zeit zu verbringen. Das hätte ich gerne delegiert. Ich habe nur niemanden Kompetenten gefunden, der das wirklich so umsetzt, dass es irgendwie für mich funktioniert. Ist jetzt wahrscheinlich schon einfacher als damals, weil damals war das einfach noch nicht so gang und gäbe. Also es gab quasi, es war ja dann irgendwie der Schockmoment, wo alle sich auf virtuelles Arbeiten umgestellt haben. Aber das ist für mich eigentlich eine ziemliche Zeitverschwendung. Ich habe jetzt natürlich den Benefit, dass ich mich ziemlich gut auskenne, zwangsmäßig. Aber ich habe wahrscheinlich 10-mal so lange gebraucht oder 100-mal so lange wie jemand, der sich auskennt. Das heißt, ich habe massiv viel Zeit verschwendet. In der Zeit hätte ich auch noch ein Buch schreiben können. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Also insofern, da würde ich schauen, kann das jemand anders besser, schneller, effizienter? Muss das ich machen? Da würde ich eben wirklich versuchen, eher auf diverse Teams zu setzen, dass der Technikexperte die Technik macht und die Person, die irgendwie die Ideen für das Buch hat, das Buch schreibt. Und dass man nicht versucht, alles zu machen. Es sei denn, man sagt irgendwie, ich habe Freude dran, es gibt jetzt halt niemanden, dann muss ich es halt machen. Mir war es wichtig, deswegen habe ich es gemacht. Aber es war eigentlich eine Ressourcenverschwendung, was ich alles an Fehlern gemacht habe, wie viele Stunden ich hier rumgebastelt habe.
Ja, widerspricht deinem Grundsatz, Nein zu sagen zu dem, wo man nicht die eigenen Stärken hat. Und das ist ja eine gewisse Überforderung. Aber wenn man niemanden findet, und in der Zeit war es schwierig, auch Profis. Es gab ja keine, weil Einrichtung eines Home-Office professionellen Studios war jetzt nicht auf der Tagesordnung von vielen Leuten. Ja,
ja, also ich wollte es einfach haben. Ich wollte es einfach haben. Das war quasi für mich der einzige Weg. Und dann habe ich es gemacht. Aber es wäre natürlich schöner. Ich hätte mir gewünscht, dass das jemand anders macht. Aber ja, ich wollte nur sagen, das ist zum Beispiel die totale, so wie man es eigentlich nicht machen sollte, meiner Meinung nach. Aber manchmal passiert es eben, weil es einfach nicht anders geht. Und mir war es wichtig, weil ich liebe es, virtuell zu arbeiten. Ich mache auch viele virtuelle Keynotes, die dann auf einem anderen Niveau sind, als wenn jemand einfach nur irgendwie eine Kamera hat und sich auf Zoom einlinkt. Ich kann da quasi alle möglichen Special Effects irgendwie mit einem Knopfdruck. Das habe ich jetzt hier für heute nicht so eingerichtet, aber ich kann irgendwie, ich habe alle möglichen Overlays und dies und das und jenes, die ich dann einfach auf den Knopf drücke und dann ist es da. Kamera wechseln und so weiter. Es ist gut, das bringt mir einen Mehrwert, weil ich sehr gerne virtuell arbeite und mir das Freude macht und deswegen wollte ich es machen. Aber ich wünschte, es hätte jemand anders gemacht.
Vielleicht zu Thema virtuelles Arbeiten, das ist ja immer wieder so ein umstrittenes Thema. Ich meine, du aus neurowissenschaftlicher Perspektive gehe ich davon aus, dass die physischen Begegnungen auch sehr wertvoll sind. Wie ist deine Meinung dazu?
Mhm. Absolut. Also ich glaube, wenn was wirklich wichtig ist, ist es durchaus auch sinnvoll, sich persönlich zu treffen. Das ersetzt kein virtuelles Meeting. Aber ich glaube, nicht alles ist wichtig. Also ich glaube, da für mich ist die Frage, ist es wirklich ein entscheidendes, wichtiges Meeting, wo es wichtig ist, dass wir uns persönlich treffen? Dann würde ich es auch persönlich machen. Und wenn es das nicht ist und man auch gut zusammenarbeiten kann, ohne sich zu treffen, dann würde ich es so machen. Ich würde quasi danach skalieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Firma verkaufen möchte und mache so Private Equity, und dann möchte ich natürlich dann reise ich auch ans Ende der Welt, um meinen potenziellen Käufer zu treffen und ihm die Firma vorzustellen, weil da geht's dann um 1 Million Deal und die Zukunft aller Mitarbeiter. Na, aber irgendwie muss jedes Muss jeder Video-Podcast dann auch in person stattfinden? Ich denke, nein. Also ich glaube, man muss einfach unterscheiden, was sind so die entscheidenden Momente und was kann auch so gemacht werden.
Das kann ich nachvollziehen. Dann hattest du einen interessanten Punkt aufgegriffen in deinem Buch, das Thema Macht und was Macht mit uns macht. Es gibt ja, ich glaube, ein Sprichwort, gib einem Menschen die Macht und du erkennst den Menschen oder sein wahres Ich. Was ist deine Einschätzung? Wie siehst du das?
Also ich glaube, dass Macht die Menschen pervertiert oder auch einen sehr schlechten Einfluss auf sie haben kann. Es gibt Studien, die zeigen, dass in dem Moment, wo jemand Macht hat, sehr oft die Person anfängt, sich selbst zu überschätzen, andere übergriffig zu behandeln. Also Macht hat quasi auf sehr viele Menschen einen sehr negativen Einfluss. Ich glaube, ich hatte 5 Faktoren in meinem Buch. Also zum Beispiel diese ganzen sexuellen Übergriffe von mächtigen Personen, ich würde mal sagen hauptsächlich Männern, entstehen dadurch, dass die sich quasi in dem Moment, wo sie mächtig sind, also irgendwie so als sexiest man alive fühlen und dann quasi auch das Gefühl haben, sie können sich über die Regeln hinwegsetzen. Also Macht führt dazu, dass man oft denkt, die Regeln gelten für das Fußvolk, aber nicht für mich. Und leider haben wir sehr oft Personen in Machtpositionen, die damit nicht umgehen können und die dann von der Macht quasi verändert werden. Wobei man auch nicht unterschätzen darf, dass oft Menschen in Führungspositionen und in machtvolle Positionen geraten, eben weil sie an ihrer Karriere gearbeitet haben mit den entsprechenden Methoden. Ich sag nicht alle, aber es gibt eine deutliche Überrepräsentierung der Dark Triad, also von Narzissten, Psychopathen und so weiter bei Führungskräften. Insofern glaube ich, ist es auch eine gewisse Auswahl an Menschen, die überhaupt diesen Weg wählt. Es gilt nicht für alle, aber es ist ja schon ganz klar, dass es kein Zufall ist, dass irgendwie Politiker so viele Skandale haben oder oft zum Beispiel Regeln für die Menschen machen, die sie dann selbst nicht einhalten und so. Also das fand ich ja auch sehr faszinierend in den letzten Jahren, dass ja irgendwie so die Regeln gelten quasi für die anderen, aber nicht für mich. Das ist so etwas, was oft bei der Macht dann, dass der Macht die Macht mit einem.
Spannend. Ja. Beängstigend.
Und ja, aber es gibt auch eine Methodik, die quasi hilft. Also man kann Menschen zum Beispiel sensibilisieren und ihnen das erklären, dass das quasi passieren wird mit dem Aufstieg. Also man kann sich quasi damit beschäftigen und das prophylaktisch. Und es wurde auch gezeigt in Studien, dass das funktioniert. Also wenn man sich quasi damit ein bisschen aktiv auseinandersetzt, dann scheint es zu helfen. Wahrscheinlich nicht bei allen.
Ich meine, es kommt, glaube ich, auf den Grad der Psychopathie, die man inneträgt, und fehlende Empathie. Dann wird das vorgespielt, aber irgendwann bricht das vielleicht auch aus. Das kann auch passieren.
Also ich war neulich beim SWR in so einer Sendung und dann sprachen wir irgendwie über Psychopathen und Narzissten und dann haben ganz viele Psychopathen und Narzissten irgendwie live in der Sendung angerufen und so und haben sich total aufgeregt. Das war irgendwie ganz lustig. Die waren alle am Durchdrehen.
Inwiefern?
Ja, die hat das richtig gestört. Die waren dann richtig sauer auf mich. Und es waren dann aber eigentlich genau solche Leute, weil ich gesagt habe, die sind in Führungspositionen überrepräsentiert. Und aus meiner Sicht ist das wirklich ein Problem, weil oft behält man diese Person in dieser Machtposition als Firma, weil die oft sehr fleißig sind, sehr ambitioniert, gute Zahlen liefern. Aber machen eben dann die Menschen kaputt, die für sie arbeiten. Und insofern würde ich sagen, also da würde ich als Unternehmen anders entscheiden, weil mir die Person ja dann auch die ganzen Mitarbeiter kaputt macht. Also quasi kurzfristig Wert stiftet, aber alle anderen fühlen sich schlecht. Es war nur einfach so witzig, weil die dann irgendwie da so im Studio dann die ganze Zeit angerufen haben und die konnten dann auch so Kommentare schreiben und das hat sie richtig getriggert. Das war anscheinend irgendwie provozierend. Ich finde es gar nicht so provozierend. Das sind Statistiken. Ich sage ja nicht, dass jeder Einzelne so ist. Es gibt wundervolle, empathische, herzliche, integre Führungskräfte. Ich sehe sie jeden Tag, aber rein statistisch ist es eben überrepräsentiert.
Ja, ich glaube, Psychopathen gibt es, glaube ich, 3% in der Bevölkerung und, glaube ich, bis zu 6-7% in den Führungsetagen. Ja? Das ist doppelt so stark repräsentiert.
Ja, doppelt so stark oder vielleicht sogar dreifach. Ja. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist ein deutlicher Anstieg.
Ja.
Und das erklärt ja auch, warum so viele Menschen so einen schrecklichen Chef haben. aus meiner Perspektive. Also es gibt ja, höre ich ja immer wieder, dass wirklich die Leute dann kündigen, weil sie es nicht mehr aushalten.
Du hast irgendwo auch erwähnt, dass man das Umfeld um sich herum sehr, sehr genau beobachten sollte. Und es gibt ja diesen alten Spruch, du kannst die Menschen um dich herum nicht ändern, du kannst aber die Menschen um dich herum ändern. Ja. Und die Frage für mich ist manchmal, ich nehme mich ja überall mit. Das heißt, jede Beziehung zeichnet sich dadurch, dass man sich aufeinander bezieht. Das ist ja selten nur einseitig, dass die anderen schuld sind an meinem Zustand, sondern ich trage dazu aktiv bei. Und da ist die Frage, wie reflektiere ich das so, dass ich mich auch als Teil des Problems wahrnehme? Gibt es da irgendwelche Tipps oder Tricks?
Also das finde ich einen guten Punkt, weil es gibt ja so quasi die Codependency, also quasi im Deutschen abhängige Persönlichkeitsstörung zum Beispiel, dass oft die Narzissten zum Beispiel einen Partner haben, der das dann quasi fördert und unterstützt und dann eben so das in dieser Opferrolle aufgeht und daraus für sich einen Gewinn zieht. Und ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Also ich glaube, man sollte sich nie als Opfer sehen. Man sollte immer versuchen, Handlungsspielräume für sich zu finden. Es gibt immer irgendetwas, was man tun kann. Natürlich gibt es Situationen, wo ich sagen würde, es gibt ganz kleine Opfer, zum Beispiel, wenn Kinder missbraucht werden oder so. Ja, wenn zum Beispiel ein Erwachsener, ein Kind oder wenn jemand in einer Machtposition, ich sage jetzt nicht, dass es keine Opfer gibt, das wäre einfach eine Zumutung gegenüber den Opfern, aber es gibt schon so Dynamiken, wo man dann ja selbst entscheidet, was man zulässt und wo man seine Grenze setzt. Und wenn man quasi immer wieder irgendwie die arme Person ist, die von den anderen schlecht behandelt wird, dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen, was man selbst dazu beigetragen hat. Und ich sehe das auch gesellschaftlich. Also ich glaube, es gibt schon eine gewisse Tendenz zu so einer Opferstilisierung, dass man relativ viel Aufmerksamkeit bekommen kann, sei es bei irgendwelchen Prominenten oder bei bestimmten Themen, dass man sich so als Opfer inszenieren kann. Insofern gibt es diese andere Seite natürlich auch.
Für mich.
Ich würde sagen, noch eine Frage, wenn es für dich okay ist. Und dann, ich wusste eigentlich schon von der Viertelstunde
okay,
woanders sein. Ja, also wenn es für dich okay ist, wir haben jetzt irgendwie eine, ich weiß nicht, wie lange deine Podcasts so sind, aber ich würde sagen, vielleicht noch eine Frage.
Sehr und gerne, Friederike. Dann
muss ich irgendwie
eine Frage zum Abschluss. Ich danke dir für ein gutes Gespräch. Aber was würdest du den 20-jährigen Friederike als einen einzigen Ratschlag empfehlen?
Puh. Ich würde wahrscheinlich sagen, alles wird gut. ich war oft ein relativer Außenseiter, weil ich immer irgendwie Sachen anders gemacht habe. Also ich weiß nicht, ob man jetzt das Wort Querdenker benutzen möchte, aber ich habe immer oft nicht so, also ich war quasi nicht unbedingt immer so Teil der Masse. Und habe mich auch oft einsam gefühlt. Und ich glaube, wenn ich gewusst hätte, dass ich irgendwie meinen Mann treffen werde, dass ich die richtigen Freunde treffen werde, es war für mich dann wesentlich einfacher später, als ich jung war. Und insofern wäre mein Tipp so, es geht vorbei. Ich glaube, man braucht ja nicht irgendwie massenhaft Menschen, mit denen man sich versteht, sondern einfach die richtigen, die genau zu einem passen. Und wenn ich damals gewusst hätte, dass ich die quasi alle noch treffe, dann wäre ich wahrscheinlich glücklicher gewesen.
Zuversicht in die Zukunft. Ich danke dir. Das ist eine doch schöne Brücke zum Abschluss unseres Gesprächs. Hat mir Freude gemacht, Friederike. Neue Signatur habe ich jetzt verinnerlicht und ich freue mich auf unseren weiteren Austausch und auf dein neues Buch.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
War mir eine Freude. Danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.